Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Guten Morgen, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudentag. Heute Morgen mit dem Thema die Klagelieder. Wir werden nicht Vers für Vers alle fünf Kapitel behandeln. Also der Sinn heute Morgen ist eine Einführung in das Buch der Klagelieder, sodass man das Buch eben richtig in der Heilsgeschichte einordnen kann, seine Bedeutung versteht und auch, wie das Buch auf uns praktisch angewendet und übertragen werden kann. Und so soll das ein Ansporn sein, um eben für das persönliche Studium der Bibel eine Anweisung, eine Hilfe zu sein, um das Buch der Klagelieder selber Vers für Vers zu studieren. Ich lese aus Kapitel 1, Vers 1. Wie sitzt einsam die volkreiche Stadt, ist einer Witwe gleich geworden, die Große unter den Nationen, die Fürstin unter den Landschaften ist zinsbar geworden. Bitterlich weint sie des Nachts und ihre Tränen sind auf ihren Wangen. Sie hat keinen Tröster unter allen, die sie liebten. Alle ihre Freunde haben treulos an ihr gehandelt, sind ihr zu Feinden geworden. Juda ist ausgewandert vor Elend und vor schwerer Dienstbarkeit. Es wohnt unter den Nationen, hat keine Ruhe gefunden. Seine Verfolger haben es in der Bedrängnis ergriffen. Die Wege Zions trauern, weil niemand zum Fest kommt. Alle ihre Tore sind wüst, ihre Priester seufzen, ihre Jungfrauen sind betrübt und ihr selbst ist es bitter. Ihre Bedränger sind zum Haupt geworden. Ihre Feinde sind wohlgemut, denn der Herr hat sie betrübt wegen der Menge ihrer Übertretungen. Vor dem Bedränger her sind ihre Kinder in Gefangenschaft gezogen. Und von der Tochter Zion ist alle ihre Pracht gewichen. Ihre Fürsten sind wie Hirsche geworden, die keine Weide finden. Und kraftlos gingen sie vor dem Verfolger einher. In den Tagen ihres Elends und ihres Umherirrens gedenkt Jerusalem all ihrer Kostbarkeiten, die seit den Tagen der Vorzeit waren, da nun ihr Volk durch die Hand des Bedrängers gefallen ist und sie keinen Helfer hat. Die Bedränger sehen sie an, spotten ihres Feierns. Jerusalem hat schwer gesündigt, darum ist sie wie eine Unreine geworden. Alle, die sie ehrten, verachten sie, weil sie ihre Blöße gesehen haben. Auch sie selbst seufzt und wendet sich ab. Ihre Unreinigkeit ist an ihren Säumen. Sie hat ihr Ende nicht bedacht und ist wunderbar heruntergekommen. Da ist niemand, der sie tröste. Sieh, Herr, mein Elend, denn der Feind hat groß getan. Der Bedränger hat seine Hand ausgebreitet über alle ihre Kostbarkeiten, denn sie hat gesehen, dass Nationen in ihr Heiligtum gekommen sind, von welchem du geboten hast. Sie sollen nicht in deine Versammlung kommen. All ihr Volk seufzt, sucht nach Brot. Sie geben ihre Kostbarkeiten für Speise hin, um sich zu erquicken. Sieh, Herr, und schaue, dass ich verachtet bin. Merket ihr es nicht? Alle, die ihr des Weges zieht, schaut und seht, ob ein Schmerz sei wie mein Schmerz, der mir angetan worden, mir, die der Herr betrübt hat am Tag seiner Zornglut. Aus der Höhe hat er ein Feuer in meine Gebeine gesandt, dass es sie überwältigte. Ein Netz hat er meinen Füßen ausgebreitet, hat mich zurückgewendet, er hat mich zur Wüste gemacht, sieh ich den ganzen Tag. Angeschirrt durch seine Hand ist das Joch meiner Übertretungen. Sie haben sich verflochten, sind auf meinen Hals gekommen. Er hat meine Kraft gebrochen. Der Herr hat mich in Hände gegeben, dass ich mich nicht aufrichten kann. Der Herr hat alle meine Starken weggerafft in meiner Mitte. Er hat ein Fest wider mich ausgerufen, um meine Jünglinge zu zerschmettern. Der Herr hat die Jungfrau, die Tochter Juda, die Kälter getreten. Hat der Jungfrau, der Tochter Juda, die Kälter getreten. Darüber weine ich. Rinnt mein Auge von Wasser, denn fern von mir ist ein Tröster, der meine Seele erquicken könnte. Meine Kinder sind vernichtet, denn der Feind hat Ob gesiegt. Zion breitet ihre Hände aus, da ist niemand, der sie tröste. Der Herr hat seine Bedränger ringsum gegen Jakob entboten, wie eine Unreine ist Jerusalem unter ihnen geworden. Der Herr ist gerecht, denn ich bin widerspenstig gegen seinen Mund gewesen. Hört doch, ihr Völker alle, und sehet meinen Schmerz. Meine Jungfrauen und meine Jünglinge sind in die Gefangenschaft gezogen. Ich rief meinen Liebhabern, sie aber betrogen mich. Meine Priester und meine Ältesten sind in der Stadt verschieden. Als sie für sich Speise suchten, damit sie ihre Seele erquicken möchten. Sieh, Herr, wie mir Angst ist. Meine Eingeweide wallen, mein Herz wendet sich um in meinem Innern, denn ich bin sehr widerspenstig gewesen. Draußen hat mich das Schwert der Kinder beraubt. Drinnen ist es wieder tot. Sie haben gehört, dass ich seufzte. Ich habe niemanden, der mich tröstet. Alle meine Feinde haben mein Unglück gehört, haben sich gefreut, dass du es getan hast. Führst du den Tag herbei, den du verkündigt hast, so werden sie sein wie ich. Lass all ihre Bosheit vor dein Angesicht kommen und tue ihnen, wie du mir getan hast, wegen all meiner Übertretungen. Denn viele sind meiner Seufzer und mein Herz ist siech. Bis dahin. Es ist immer wichtig, wenn man ein Bibelbuch neu betrachtet, sich zu fragen, in welcher Zeit ist es entstanden? Was waren die Umstände? Und so haben wir auf dem Skript, das hoffentlich alle bekommen haben oder mindestens mit dem Nachbar teilen können, gibt es Leute, die keines haben? Ui. Aber könnt ihr euch ein bisschen organisieren? Gibt es keine mehr? Könnt ihr euch ein bisschen organisieren und zusammenschauen? Wahrscheinlich sind wir doch mehr, als ich gerechnet habe. Also zum Zeitpunkt der Entstehung des Buches. Es geht hier um eine Klage über den Untergang Jerusalems. Und zwar unmittelbar nach 586 vor Christus. Im Juli 586 vor Christus wurde Jerusalem durch die Babylonier unter Nebukadnezar dem Erdboden gleichgemacht. Der erste Tempel, der Tempel Salomos, wurde vernichtet und verbrannt. Und so ist also das Buch der Klagelieder die direkte Folge dieses einschneidenden Ereignisses des Untergangs von Jerusalem damals. Das war die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Die Juden wurden insgesamt in vier verschiedenen Phasen nach Babylon deportiert, zu Abertausenden. Das hatte begonnen im Jahr 606. Das war die erste Belagerung von Jerusalem durch Nebukadnezar, beschrieben in Daniel 1, Vers 1. Da wurden Leute aus der Elite abgeführt nach Babylon. Darunter waren auch Daniel und seine drei Freunde, die waren aus adligem Geschlecht, aus dem Königsgeschlecht. Und später, 597 vor Christus, kam es zu einer zweiten Wegführung. Das ist die Wegführung, in der zum Beispiel der Prophet Hesekiel nach Babylon kam. Das ist beschrieben in Hesekiel 1,1 und folgende. Und dann kam eben die dritte Wegführung. Das war die Wegführung, bei der die allermeisten nach Babylon gebracht wurden, und dabei ging Jerusalem vollkommen unter. Im Jahr 582, also 4 Jahre danach, gab es dann noch eine kleinere Wegführung, die übrigens nur einmal in der Bibel erwähnt wird. Das ist Jeremia 52, Vers 30. Noch eine letzte Wegführung. Und so fiel das also alles in die Zeit hinein, als die Babylonier die Weltherrschaft hatten für 70 Jahre. Ab 609 vor Christus, da waren die Babylonier die Weltmacht Nummer 1. Alle Reste des assyrischen Weltreiches davor waren untergegangen. 612 übrigens wurde Ninive zerstört. Dann gab es noch einige Kriege. 609 war wirklich Babylon Nummer 1. Aber das ging nur 70 Jahre. Nämlich im Herbst 539 vor Christus haben dann die Perser und Meder Babylon erobert. Das war in dieser verhängnisvollen Nacht der letzten Party von König Belsazar, beschrieben in Daniel 5. Und dann kamen die Meder und Perser an die Weltmacht. Aber eben diese 70 Jahre Babylon, das war das Unglück für das jüdische Volk. Und Jeremia wusste das ganz genau. Wir können das aufschlagen in Jeremia 27. Jeremia trat als Prophet auf, genau in dieser Zeit der Not, als die Babylonier gegen Jerusalem kamen, und er hat vorausgesagt, es wird zu einer Katastrophe werden, weil ihr nicht umkehrt zu Gott. Und er sagte voraus in Jeremia 27, Vers 6. Und nun habe ich all diese Länder, das sind die Länder rund um Israel im Nahen Osten, in die Hand Nebukadnezars, des Königs von Babel, meines Knechtes gegeben. Und auch die Tiere des Feldes habe ich ihm gegeben, dass sie ihm dienen. Und alle Nationen werden ihm dienen und seinem Sohn und seinem Sohnes Sohn, bis die Zeit auch seines Landes gekommen ist. Und viele Völker und große Könige ihn dienstbar machen. Hier wird gesagt, dass es also über 3 Generationen hinweg gehen wird. Und tatsächlich war Belsazar ein Enkel von Nebukadnezar. Es war wirklich so, Nebukadnezar, sein Sohn und sein Sohnes Sohn. Über 3 Generationen hinweg. Das konnte Jeremia bereits so verkündigen. Und in Kapitel 25, da sagt er in Vers 12, Vers 11 schon. Und dieses ganze Land wird zur Einöde, zur Wüste werden. Und diese Nationen werden dem König von Babel dienen 70 Jahre. Und es wird geschehen, wenn 70 Jahre voll sind, werde ich an dem König von Babel und an jenem Volk, spricht der Herr, ihre Schuld heimsuchen. Und es waren wirklich ganz genau 70 Jahre, von 609 bis 539. Und dann noch eine dritte Stelle, Jeremia 29, Vers 10. Denn so spricht der Herr, sobald 70 Jahre für Babel oder für Babylonien voll sind, werde ich mich euer annehmen, um ein gutes Wort an euch erfüllen, euch an diesen Ort zurückzubringen. Denn ich weiß ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück, um euch Ausgang und Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir beten, und ich werde auf euch hören. Und ihr werdet mich suchen und finden, denn ihr werdet mich nach mir fragen mit eurem ganzen Herzen. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Also auch da ganz klar, diese 70 Jahre waren vorausgesagt. Aber das waren eben 70 einschneidende Jahre, in denen Jerusalem, in denen das jüdische Volk schrecklich leiden musste. Und zwar aus eigener Sünde. Das war alles gekommen, weil die Masse des Volkes sich von Gott abgewendet hatte und sich den kanaanitischen Göttern zugewendet hatten. Jeremia und auch andere Propheten haben gewarnt und gesagt, es wird eine Katastrophe werden für euch, wenn ihr nicht umkehrt. Die Babylonier werden kommen, sie werden alles verwüsten. Aber man hat gelacht über sie. Im Buch Jeremia lesen wir, wie das Wort Gottes ihnen zum Hohn, zum Spott geworden war. Und so musste Jeremia eben diesen schrecklichen Untergang ankündigen. Er kam und jetzt das Buch der Klagelieder. Das ist die Trauer, das ist das Weinen darüber, dass sich alles so erfüllt hat. Zweiter Punkt zum Zeitpunkt der Entstehung des Buches. Die Klagelieder werden alljährlich am Fastentag des 9. Av. Das ist der Tag der Zerstörung des Tempels im Jahr 586 vor Christus. In den Synagogen vorgelesen. Also der 9. Av, das ist der Fastentag geworden nach der Zerstörung des Tempels, damals 586 vor Christus. Das finden wir in Sacharja angedeutet, Sacharja 7, zweitletzter Prophet des Alten Testaments. Ich muss ganz kurz erklären, Sacharja lebte in den Jahren, als die Juden wieder aus Babylon zurückkehrten. Also 539 vor Christus, Babylon wird erobert, die Perser und Meder geben den Juden die Gelegenheit, sie dürfen wieder heimkehren. Und damals trat Sacharja auf und da kam eine Frage auf, Sacharja 7, und es begab sich im vierten Jahr des Königs Darius. Das ist Vers 1. Da geschah das Wort des Herrn zu Sacharja am vierten Tag des 9. Monats im Monat Kislev, als Bethel den Scharezer und Regemelech und seine Männer sandte, um den Herrn anzufliehen und um den Priestern des Hauses des Herrn der Heerscharen und den Propheten zu sagen. Jetzt kommt eine Frage. Soll ich weinen im fünften Monat und mich enthalten, wie ich schon so viele Jahre getan habe? Und das Wort des Herrn der Heerscharen geschah zu mir also. Rede zu dem ganzen Volk des Landes und zu den Priestern und sprich, wenn ihr im fünften und im siebten Monat gefastet und gewehklagt habt, und zwar schon 70 Jahre, habt ihr irgendwie mir gefastet? Und wenn ihr esst und wenn ihr trinkt, seid nicht ihr die Essenden und ihr die Trinkenden. Kennt ihr nicht die Worte, welche der Herr durch die früheren Propheten ausrief, als Jerusalem bewohnt und ruhig war und seine Städte rings um dasselbe her und der Süden und die Niederung bewohnt waren? Also, sie fragen, ob sie da in diesen Monaten, also 4., 5., 7. und 10. Monat, ob sie da fasten sollen. Und das waren alles Ereignisse, Schlüsselereignisse im Zusammenhang mit dem Untergang Jerusalems. Und der eigentliche Tag des Untergangs, das war eben dieses Fest, 9. Av, im 5. Monat. Da haben sie also gefragt, sollen wir da weiterhin fasten? Die haben das freiwillig als Gebot angenommen. Wir fasten am 9. Av, da im 5. Monat, als Gedächtnis an dieses schreckliche Ereignis. Und hier wird dann durch Gott und durch den Propheten geantwortet, kritisch, was ist eigentlich genau eure Motivation hinter all diesem Fasten? Und das Eindrückliche ist aber, das wurde beibehalten bis ins Jahr 70 nach Christus. Und damals haben die Römer Jerusalem zerstört und den Tempel. Und an welchem Tag ging der Tempel unter? Am 9. Av. Und so blieb dieser Tag bis heute der Tag des Wehklagens um den Tempel. Denn der 9. Av war schon der Tag eben beim ersten Tempel und auch dann wieder beim zweiten Tempel. Und das ist also ein ganz beeindruckender Tag im Judentum. Da wird geschrien und geheult um den verlorenen Tempel, der bis heute nicht mehr aufgebaut werden konnte. Denn die Römer hatten normalerweise kein Interesse mehr, dass die Juden einen Tempel aufbauen und auch die Byzantiner danach nicht. Und dann im 7. Jahrhundert, da kamen ja die Muslime, kurz nach dem Tod von Mohammed, haben die von der saudischen Insel aus begonnen, alles, den ganzen Nahen Osten und später sogar noch Nordafrika zu erobern. Und die Muslime, die haben zwei Moscheen auf den Tempelplatz gestellt und die haben bis heute gar kein Interesse, dass da ein jüdischer Tempel entstehen würde. Sie sagen, Juden dürfen nicht einmal beten auf dem Tempelplatz. Und das ist der Grund, warum es bis heute keinen Tempel gibt, keinen dritten Tempel. Aber der 9. Av, das ist dieser schreckliche Trauertag um den verlorenen Tempel. Und an diesem Tag werden die Klagelieder gelesen. Das ist die Lektüre für dieses Ereignis. Ein herzzerreißendes Buch. Und wenn wir jetzt noch anschauen, wer ist der Autor? Beim Lesen des ersten Kapitels haben wir nirgends etwas von einem Autoren gelesen, aber die älteste griechische Übersetzung des Alten Testaments, die Septuaginta, aus dem 3. Jahrhundert vor Christus, übersetzt in Alexandria in Ägypten. Dort wird gesagt, dass Jeremia der Autor ist. Im Text von Klagelieder 1,1. Und der aramäische Targum Jonathan sagt das auch. Nicht wahr? Man hat ja nach der Rückkehr aus Babylon, haben wir begonnen in den Synagogen, für die Leute, die nicht mehr Hebräisch konnten, jeweils bei dem Vorlesen den Text auf Aramäisch zu übersetzen. Und so war das also ganz üblich, auch in der Zeit des Herrn Jesus. Man hat in der Synagoge Hebräisch vorgelesen und für die Leute, die eben nicht Hebräisch konnten und nicht mehr gut, hat man das Aramäisch übersetzt. Und solche Übersetzungen hat man begonnen, auch schriftlich festzuhalten. Und eine ganz besonders berühmte aramäische Übersetzung ist eben die Übersetzung, Targum heißt Übersetzung, Targum Jonathan. Und da wird eben nicht nur wörtlich übersetzt, sondern auch ein bisschen umschrieben und ein bisschen erklärt. Und da wird auch gesagt, dass Jeremia der Schreiber des Buches Klagelieder ist. Und der babylonische Talmud, das ist ja der verbindliche Talmud im Judentum, im Gegensatz zum Jerusalemer Talmud, dort wird das auch bezeugt. Also, es ist ganz klar überliefert und darum hat man dieses Buch ja auch als heilige Schrift angenommen, weil es von einem bewährten Propheten war. Nur Bücher durften akzeptiert werden als Gottes Wort, die eben eindeutig von Propheten verfasst worden waren. Und dabei war wichtig, ein Prophet musste die Zukunft sicher voraussagen können und durfte sich nicht ein einziges Mal irren. Nach 5. Mose 18 ist ein Prophet, der einmal etwas Falsches prophezeit, ein falscher Prophet. Aber wir haben gesehen, wie exakt Jeremia ist. Nur schon mit diesen Beispielen über die drei Generationen, die 70 Jahre, Babel, da war klar. Und so war Jeremia eben ein Prophet, der als Schriftprophet akzeptiert werden konnte. Und auch das Buch Klagelieder. Darum steht das auch im Kanon der Heiligen Schriften. Und nun, dieser Jeremia wird ja genannt der weinende Prophet. Auch in der bildenden Kunst wird er ja so dargestellt, als der Prophet, der weint. Lesen wir dazu aus Jeremia 9, Vers 1. Das ist so ein Vers, der richtig erläutert, was dieses Buch Klagelieder eigentlich soll. Da hören wir den Propheten sprechen. Aber ich nehme des Zusammenhangs wegen die Verse 8, 21 und 22 dazu. Ich bin zerschlagen wegen der Zerschmetterung der Tochter meines Volkes. Ich gehe trauernd einher. Entsetzen hat mich ergriffen. Da spricht also der Prophet Jeremia, der erschüttert ist über das Elend seines Volkes. Ist kein Balsam in Gilead oder kein Arzt dort? Denn warum ist der Tochter meines Volkes kein Verband angelegt worden? Oh, dass mein Haupt Wasser wäre und meine Augen ein Tränenquell, so wollte ich Tag und Nacht beweinen, die Erschlagenen der Tochter meines Volkes. Ein Prophet, der wünscht, dass sein ganzer Kopf eben ein Wasserkopf wäre, damit er das alles ausweinen, ausheulen kann. Und ist es nicht eindrücklich, der Prophet, der Jerusalem, das jüdische Volk, jahrelang gewarnt hat. Und die Masse hat nicht auf ihn gehört. Und dann kam die Katastrophe und er sagt nicht, so, jetzt habt ihr es. Ich habe es ja gesagt. Nein, er ist der Mann, der sagt, oh, dass mein Haupt Wasser wäre, mein Auge ein Tränenquell. So wollte ich Tag und Nacht beweinen die Erschlagenen der Tochter meines Volkes. Also, das ist der Ausdruck davon, oder den Ausdruck davon haben wir im Buch der Klagelieder. Nun, zur Überlieferung des Buches. Es gibt Handschriften in Qumran, die man gefunden hat in den Jahren 1947 bis 1956. Und zwar hat man Überreste von 4 verschiedenen Rollen, Klageliederrollen gefunden. Und mit diesen Überresten sind aber alle 5 Kapitel bezeugt. Also es ist nicht der vollständige Text erhalten in Qumran, aber alle 5 Kapitel sind da bezeugt. Und zwar hat man in der Höhle 3, man nummeriert ja die Höhlen von Qumran von 1 bis 11, römisch 1 bis 11. Also Höhle römisch 3, da wurde ein Fragment gefunden, in Höhle 4 auch eins. Höhle 4 ist übrigens die bekannteste Höhle, die man gerade vom Qumran-Plateau, da wo die Siedlung der Qumran-Leute war, am besten sieht, wenn man darüber schaut. Das ist auch die Höhle, in der man Zehntausende von Fragmenten gefunden hat. Also da findet man auch das Buch Klagelieder. Und dann in Höhle 5, da hat man die Überreste von 2 Rollen gefunden. Insgesamt 25 Fragmente. Also wenn ich sage Höhle 3, 1, dann meint das Überreste von einer Rolle. Aber es ist eben so, dass alles zusammen insgesamt 25 Fragmente ausmacht. Aber es ist ganz wichtig zu wissen, die Texte aus Qumran, obwohl die etwa 1000 Jahre älter sind, als was man vorher hatte von der Bibel, die haben uns nicht eine neue und bessere Bibel gebracht, sondern das Ergebnis von nun über 50 Jahren Qumran-Forschung ist das. Weit über 50 Jahre Qumran-Forschung hat ergeben, es gibt nichts Besseres, als was wir schon hatten. Und zwar hat man gesehen, ja, der Text, der sogenannte masoretische Text aus dem Mittelalter, den man bisher hatte und auf den man die modernen Übersetzungen aufbaut, das ist ein so altertümlicher Text, dass sogar die Rechtschreibung oft altertümlicher ist als Texte, die man in Qumran gefunden hat. Und zwar haben wir eben gemerkt, ja so, es gab eben den masoretischen Text und das ist der Text, der im Tempel aufbewahrt wurde, als der authentische Text. Und dann gab es so ein bisschen, kann man sagen, modernisierte Texte, wo man zum Beispiel Konsonanten eingefügt hat, damit man besser lesen kann. Ich war Hebräisch ist ja kaum zu lesen, wenn man die Sprache nicht wirklich kann, weil nur die Konsonanten aufgeschrieben werden. Und dann weiß einer, der nicht Hebräisch kann, nicht, welche Vokale er beim Lesen einsetzen soll. Und so hat man begonnen, also schon in vorchristlicher Zeit, gewisse Konsonanten wie J einzusetzen für den Laut I. J ist eigentlich ein Konsonant. J ist nämlich I, I, I. Ist ein Konsonant. Ist nicht ein I. I. Aber das kann man eben brauchen, um den I-Laut anzudeuten. Ein Aleph kann man brauchen, um einen A-Laut anzudeuten. Ein V wird gebraucht, um ein U oder O anzudeuten. Und da hat man gesehen, also in Qumran findet man solche modernisierte Handschriften, die gemacht wurden, um das Lesen zu erleichtern. Aber der masoretische Text, das ist eben nicht einer, der da so erleichtert wurde mit zusätzlichen Buchstaben, sondern das ist wirklich der Text aus der Zeit der Propheten der Bibel. Und so ist also Qumran einfach eine Bestätigung für das, was wir schon immer wussten. Dass Gott sein Wort bewahrt, wie es in Jesaja 40, Vers 8 steht, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Nun, das Thema, man muss sich immer fragen, wenn man ein Buch der Bibel neu betrachtet, was ist das Hauptthema? Das kann man in einem Titel zusammenfassen. Klage über die verwüstete Stadt Jerusalem. Und nun hat dieses Buch heilsgeschichtlich eine ganz großartige Bedeutung. Ich lese vor aus dem Skript. Drei Verwüstungen Jerusalems haben in der biblischen Heilsgeschichte eine ganz herausragende Bedeutung. Im Blick auf all diese drei Katastrophen haben die Klagelieder ihre Funktion. Die Trauer über die Not soll vor Gott gebracht werden. Die Trauer soll zu Gott gewirkter Buße zum Heil führen. Vergleiche 2. Korinther 7, Vers 10. Und jetzt kommen diese drei Zerstörungen. Erstens, die Zerstörung durch die Babylonier im Jahr 586 vor Christus. Das geschah wegen Götzendienst. Zweitens, die Zerstörung durch die Römer im Jahr 70 nach Christus. Und die geschah wegen der Verwerfung des Messias. Aber wir haben eben gesehen, das Erstaunliche ist also der Untergang des Tempels am gleichen Tag. Und das zeigt, dass diese beiden Untergänge Jerusalems einen sehr engen inneren Zusammenhang haben müssen. Und jetzt eine dritte, zukünftige Zerstörung, die die Bibel in der Prophetie ausführlich behandelt, das ist die Zerstörung Jerusalems durch den König des Nordens. Am Anfang der großen Drangsalszeit. Das wird ja das Thema sein heute Nachmittag, ganz ausführlich. Und diese Zerstörung Jerusalems, die noch aussteht, wird geschehen wegen Götzendienst, weil die Masse des jüdischen Volkes wird den Götzen, der sprechen kann, den der Antichrist auf den Tempelplatz stellen wird, akzeptieren. Und diese Zerstörung wird auch erfolgen wegen der Annahme des falschen Messias. Die Masse des jüdischen Volkes wird nicht nur diesen Götzendienst akzeptieren, sondern eben auch den Antichristen selbst, der König in Israel sein wird, nach der Entrückung der Gemeinde. Und so sind es also zwei Sünden, Götzendienst und Annahme des falschen Messias. Und sehen wir, da besteht wieder ein ganz enger Zusammenhang zu den beiden anderen Zerstörungen. 586 wegen Götzendienst. 70 nach Christus wegen der Verwerfung des wahren Messias. Und dann eben die kommende Zerstörung wegen Götzendienst und wegen Annahme des falschen Messias. Nun können wir das kurz anschauen. In 2. Könige 25 wird die Zerstörung Jerusalems beschrieben im Jahr 586 vor Christus, so auch in 2. Chroniker 36 und Jeremia 52. Ich schlage vor, wir öffnen 2. Chroniker 36. Dann sehen wir, worüber Jeremia weint im Buch der Klagelieder. Ich lese 2. Chroniker 36, Vers 5. 25 Jahre war Joachim alt, als er König wurde. Und er regierte 11 Jahre zu Jerusalem. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, seines Gottes. Gegen ihn zog Nebukadnezar, der König von Babel, herauf. Und er band ihn mit ehernen Fesseln, um ihn nach Babel zu führen. Auch von den Geräten des Hauses des Herrn brachte Nebukadnezar nach Babel und legte sie in seinen Tempel zu Babel. Das ist die erste Wegführung 606 vor Christus, also da, wo Daniel weggeführt wurde, Daniel 1,1 und folgende. Ich lese weiter. Und das Übrige der Geschichte Joachims und seine Gräuel, die er verübt hat und was an ihm gefunden wurde, siehe, das ist geschrieben in dem Buch der Könige von Israel und Juda. Und Joachim, sein Sohn, wurde König an seiner Stadt. 18 Jahre war Joachim alt, als er König wurde. Und er regierte 3 Monate und 10 Tage zu Jerusalem. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Sehen wir. Sein Vater Joachim, von ihm heißt es in Vers 5 am Schluss, er tat, was böse war in den Augen des Herrn, seines Gottes. Der fährt weiter. Obwohl eben Propheten wie auch Jeremia warnten. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Und beim Umlauf des Jahres sandte der König Nebukadnezar hin und ließ ihn nach Babel bringen, samt den kostbaren Geräten des Hauses des Herrn. Und er machte seinen Bruder Zedekia zum König über Juda und Jerusalem. 21 Jahre war Zedekia alt, als er König wurde, und er regierte 11 Jahre zu Jerusalem. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, seines Gottes. Er demütigte sich nicht vor dem Propheten Jeremia. Als er nach dem Befehl des Herrn redete, und auch empörte er sich gegen den König Nebukadnezar, der ihn bei Gott hatte schwören lassen. Und er verhärtete seinen Nacken und verstockte sein Herz, sodass er nicht umkehrte zu dem Herrn, dem Gott Israels. Auch alle Obersten, der Priester und das Volk häuften die Treulosigkeiten nach allen Gräueln der Nationen und verunreinigten das Haus des Herrn, das er in Jerusalem geheiligt hatte. Also man brachte sogar Götzendienst in den Tempel, in den Salomo-Tempel. Und der Herr, der Gott, ihr Väter, sandte zu ihnen durch seine Boten. Man beachte in der Mehrzahl, aber einer war Jeremia. Früh sich aufmachend und sendend, denn er erbarmte sich seines Volkes und seiner Wohnung. Aber sie verspotteten die Boten Gottes und verlachten seine Worte und äfften seine Propheten. Also die haben sogar eben komisch die Propheten nachgespielt. Heute würde man eben so Karikaturen machen, ja? Das ist etwa das. Wenn man über göttliche Dinge Karikaturen macht, das entspricht dem. Sie äfften die Propheten. Bis der Grimm des Herrn gegen sein Volk stieg, das keine Heilung mehr war. Und er ließ den König der Chaldäer wieder sie heraufkommen, und der erschlug ihre Jünglinge mit dem Schwerte. Im Haus ihres Heiligtums, also im Tempelbezirk. Er schonte nicht des Jünglings und der Jungfrau, des Alten und des Greises. Alle gab er in seine Hand. Und alle Geräte des Hauses Gottes, die Großen und die Kleinen, und die Schätze des Hauses des Herrn und die Schätze des Königs und seiner Obersten, alles brachte er nach Babel. Und sie verbrannten das Haus Gottes und rissen die Mauer von Jerusalem nieder. Und alle seine Paläste verbrannten sie mit Feuer. Und alle seine kostbaren Geräte verderbten sie. Und die vom Schwert übriggebliebenen führte er nach Babel hinweg. Und sie wurden ihm und seinen Söhnen zu Knechten, bis das Königreich der Perser zur Herrschaft kam. Damit erfüllt würde das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias, bis das Land seine Sabbate genossen hätte. Alle die Tage seiner Verwüstung hatte es Ruhe, bis 70 Jahre voll waren. Sehen wir, wie also innerbiblisch im Alten Testament das Buch Jeremia wieder zitiert wird. Und eben wie da bestätigt wird, dass sich alles erfüllt hat, was Jeremia vorausgesagt hatte. Ja, also das zur Zerstörung durch die Babylonier. Jetzt zur Zerstörung durch die Römer im Jahr 70 nach Christus, wegen der Verwerfung des Messias. Dazu lesen wir aus Jesaja 8 eine Stelle. Das hatte Jesaja über 700 Jahre vor Christus vorausgesagt. Ich lese Vers 13 in Kapitel 8. Den Herrn der Heerscharen, den sollt ihr heiligen. Gleich eine Bemerkung dazu. Heute wird ja in der Öffentlichkeit diskutiert, darf man Gott lästern? Gehört das zur Freiheit des Journalismus und der Kunst, nicht wahr? Das ist ein großes Thema, besonders seit den Anschlägen auf Charlie Hebdo. Ist Gotteslästerung quasi eine erlaubte Sache, die zur Freiheit, zur Redefreiheit und zur Freiheit des modernen Menschen gehört? Und wenn wir denken, das ist genau das Gegenteil der ersten Bitte im Unser Vater. Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Das ist die erste Bitte. Und heute wird diskutiert, darf man Gott lästern? Gehört das zur Freiheit? Und hier wird gesagt, den Herrn der Heerscharen, den sollt ihr heiligen. Und er sei eure Furcht und er sei euer Schrecken. Eben im Bewusstsein der Majestät, Größe und Heiligkeit Gottes. Und jetzt Vers 14. Und er wird zum Heiligtum sein, aber zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns, den beiden Häusern Israel, zur Schlinge und zum Fallstrick den Bewohnern von Jerusalem. Die alten Rabbiner, kann man nachlesen in der rabbinischen Literatur, haben erklärt, hier ist die Rede von dem Messias. Also sie wussten, der Stein des Anstoßes, der Fels des Strauchelns, das ist der Messias. Und in dem Zusammenhang ist interessant, wenn die alten Rabbiner schon wussten, das ist der Messias, aber hier wird gesagt, er wird zum Heiligtum sein, aber zum Stein des Anstoßes. Wer ist er? Nun, Vers 13. Der Herr der Heerscharen. Ja, aber das bedeutet, dass der Messias der ewige Gott ist. Und im orthodoxen Judentum lehrt man ja, der Messias wird ein normaler Mensch sein. Aber es ist ganz klar im Widerspruch zum Alten Testament. Das Alte Testament lehrt, dass der Messias Gott ist. Das haben wir dann auch im nächsten Kapitel, Kapitel 9, Vers 6. Je nach Zählung kann es einen Vers abweichen. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Da haben die Rabbiner auch gesagt, das ist der Messias. Er wird als Kind geboren werden. Er ist ein Mensch. Aber sein zweiter Doppelnamen von den vier Namen heißt starker Gott. El Gibor, dann ist er Gott. Gott und Mensch in einem. Und das kommt eben auch aus Kapitel 8, 12, 13 und 14 klar zum Vorschein. Er, der Herr der Heerscharen, also der ewige Yahweh der Heerscharen, der keinen Anfang, kein Ende hat, wird zum Stein des Anstoßes sein und zum Fels des Strauchelns. Also Israel wird sich am Messias stoßen, und zwar so, dass sie darüber stolpern und zu Fall kommen. Vorher heißt es noch, er wird zum Heiligtum sein. Und da hätte man sofort schalten sollen, als der Herr Jesus, Johannes 2, im Tempel zu Jerusalem war und er sagte, brech diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Und sie sagen, die führenden Juden, immer im Johannesevangelium, wenn es heißt, die Juden, dann sind das die führenden Juden, muss man wissen. Die Juden sagen, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Und Johannes fügt dann hinzu, er sprach von dem Tempel seines Leibes. Denn wenn der Messias kommen sollte als Mensch, soll die ganze Fülle der Gottheit in ihm leibhaftig da auf besondere Weise gegenwärtig sein. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und so war eben der Jesus als Mensch ein Heiligtum, der Tempel. Er wird zum Heiligtum sein. Hätten sie sofort schalten sollen. Natürlich, der Messias soll ja der Tempel sein. Und wenn er sagt, brech diesen Tempel ab, in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten, dann sprach er eben von seinem Tod und seiner Auferstehung. Und er wird zum Heiligtum sein, aber zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns, den beiden Häusern Israel, zur Schlinge und zum Fallstrick, den Bewohnern von Jerusalem. Und jetzt wird hier beschrieben, wie Jerusalem zerstört werden sollte nach der Verwerfung des Messias. Und viele unter ihnen werden straucheln und werden fallen und zerschmettert und verstrickt und gefangen werden. Josephus Flavius, ein Augenzeuge, berichtet, dass über 1 Million umgekommen seien in dem Krieg 70 nach Christus der Römer gegen die Juden. Viele unter ihnen werden straucheln und werden fallen und zerschmettert und verstrickt werden und dann gefangen werden. Fast 100.000 wurden dann nach der Zerstörung Jerusalems als Kriegsgefangene abtransportiert. Alles hat sich so erfüllt. Und wir fahren nach der Pause gleich weiter an dieser Stelle mit noch weiteren prophetischen Hinweisen auf diese 2. Zerstörung, die eben auch beweint wird mit dem Buch der Klagelieder.
Sie hörten soeben von Roger Libi den 1. Teil des Themas Einführung in das Buch der Klagelieder.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 2 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den 1. Teil. Den 2. Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745-8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.